Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Die Geschichte von Esther in der Bibel nachzulesen in 9 Kapiteln, ich versuche sie einmal ein bisschen zusammenzufassen. Mathilda hat mir dankenswerterweise das Lesebuch zur Verfügung gestellt, warum sie diese, wo sie diese Geschichte zum ersten Mal gelesen hat und so toll fand. Und da haben wir so ein paar Bilder von. Also, die ganze Geschichte ist folgendes. Das ist im 5. Jahrhundert vor Christus. Es spielt in Persien, im heutigen Iran, Susa, das ist die Hauptstadt. Und dort leben auch einige Juden. 100 Jahre vorher ging es wieder zurück nach Jerusalem für die, die dort im Exil waren. Und einige sind da geblieben. Einige in Jerusalem, aber einige eben auch dort im Iran oder beziehungsweise in Persien. Und sie leben dort als Minderheit, sind Migranten sozusagen, haben Migrationshintergrund. Es geht so, sie sind irgendwie akzeptiert, aber natürlich auch nicht so richtig. Das ist ja irgendwie auch das Schicksal über die Jahrtausende dieses Volkes gewesen. Naja, und nun hören wir, wie es weitergeht. Da sehen wir als erstes mal den König Xerxes oder Artaxerxes. Mächtiger König und ja, in der Geschichte, naja, also so besonders hell schneidet er irgendwie da nicht ab. Er ist unheimlich stolz, er ist unheimlich gerne beliebt und unheimlich gerne gefeiert. Und er entscheidet sich, er will mal allen zeigen, wie reich er ist. 180 Tage lang wird gefeiert und er ist der Mittelpunkt. Die Pointe ist, der Mittelpunkt der Geschichte ist er aber nicht. Auch wenn er denkt, er ist der Mittelpunkt dieser Welt. In seinem Land lebt ein Teil des jüdischen Volkes und dort auch eine junge Frau, brauchen wir das nächste Bild, die Esther heißt. Sie lebt bei ihrem Adoptivvater, irgendwie sind ihre Eltern gestorben und ihr Adoptivvater, der ist tatsächlich ein Hofbeamter dort auch und Esther ist unheimlich schön, man sieht das ja, diese ganze Schönheit auch auf diesem Bild, atemberaubend. Und sie ist tatsächlich eher der Mittelpunkt, obwohl sie eigentlich total ruhig ist, eher eine introvertierte, ruhige Persönlichkeit. So habe ich das jedenfalls verstanden in dieser Geschichte. Ihr Volk hat aber viele Feinde, viele, die sie nicht ausstehen können. Und der mächtigste unter ihnen ist Haman. Wir sehen ihn dort oben, er läuft da gerade längs. Er ist sozusagen so eine Art Kanzler in Persien und er ist ein wichtiger Mann für den König und er mag die Juden so gar nicht. Wir kommen zurück zu der Feier, die der Xerxes dort hat, auf dem nächsten Bild, große Feier und 180 Tage lang geht das, da wird gebechert ohne Ende, man hat eigentlich wirklich das Gefühl, der gute König ist alkoholkrank. Also tatsächlich, glaube ich, hat er jedenfalls echt ein Problem damit gehabt oder hat sich ziemlich viel benebelt, brauchte immer Berater, die irgendwie nochmal klar denken können. Und nach 180 Tagen, alle haben einen im Tee und irgendwie wird es vielleicht schon ein bisschen langweilig, kann man sich ja auch vorstellen. Und dann sagt er, jetzt mache ich nochmal was ganz Großes. Ich lasse mal die schönste Frau aus dem ganzen Land, meine Königin, nämlich Vasti. Vasti heißt sie, die hole ich, die soll sich nackt ausziehen, Krone auf den Kopf und dann soll sie hier vor allen mal tanzen. Vasti scheint so die einzige zu sein, dort im Beraterstab und beim König, wenn man das so anguckt, die irgendwie ein gutes Gefühl für Würde und für Grenzen hat. Also die ist nicht Königin geworden oder die wäre nie Königin länger geblieben, wenn sie nicht auch gehorsam und loyal und an der Seite ihres Mannes gewesen wäre. Aber hier sagt sie jetzt, nein, nicht mit mir. Das ist eine irre Idee. Hier wird über meine Grenzen gegangen und ich mache das nicht mit. Ehrlich, das sagt sie. Das ist für den König eine Vollkatastrophe, denn seine Würde sozusagen ist in dem Moment verletzt. Ist natürlich eine schwachsinnige Idee, die er da hat, aber das sagt ihm natürlich keiner so. Und alle sagen, oh, wenn der König seine Frau nicht mehr im Griff hat, in einer patriarchalischen Gesellschaft kriegen jetzt alle Männer richtig Schiss. Wenn der das schon nicht schafft hier, wie wird das denn zu Hause? Da haben wir Frauen, die kuschen, die müssen das machen, was wir sagen. Und sofort sind alle Berater da und sagen dem König, weg mit ihr, das ist nicht richtig. Wenn du hier jetzt nicht das ein Gesetz der Meder und Perser in Gange setzt, dass Frauen das zu tun haben, was die Männer sagen, dann haben wir hier alle ein Problem. Und er macht es, der König. Er setzt seine Königin ab. Nun gibt es eine neue Misswahl sozusagen. Miss Persien wird gesucht, eine neue Königin. Und da kommt Bild 4, Esther, ins Spiel. Sie wird auch von den sozusagen den Scouts des Königs gefunden. Und die sagen, wow, das ist eine wunderschöne Frau. Komm. Und dann machen sie einen Lockdown für ein Jahr, einen kosmetischen Lockdown. Die werden aufgepäppelt, die Frauen, und schick gemacht. Und sie müssen ein Jahr darauf vorbereitet werden, auf diesen Moment mit dem König zu schlafen. Und dann kann der König sich überlegen, ob er sie toll findet oder nicht. Das ist nicht witzig für Esther. Sie hat das auch nicht als Plan gehabt. Liest man nirgendwo, also daraus. Das ist, mit ihr geschieht jetzt etwas, was sie, also wo sie eigentlich nicht eingewilligt hat oder so. Aber ihr Adoptivvater, der Mordechai, also der jüdische Vater, sagt, mach das mal. Wer weiß, wozu das noch gut ist. Und aber pass mal auf, sag lieber nicht, dass du Jüdin bist. Das kommt vielleicht nicht so gut. Und so passiert das dann, und nach diesem Jahr Schönheitsbehandlung ist sie noch schöner. Und wir sehen jetzt hier das Bild der ersten Begegnung. Können wir mal das nächste Bild sehen? König ist hin und weg. Als er Esther sieht, da brennen bei ihm die Sicherungen durch. Der ist Liebe auf den ersten Blick und er will keine andere Frau. Hunderte von anderen Frauen, die haben jetzt so ein Haremsschicksal und die werden eigentlich nicht mehr gebraucht. Das ist wirklich demütigend und komplett würdelos. Sie hat jetzt Glück. Sie hat sozusagen den ersten Preis gewonnen. Alle anderen, die gehören zwar noch dem König, aber sie können nicht mehr normal weiterleben. Sie sind eigentlich gefangen für den König. Es ist grausam. Aber so ist es damals. Und Esther, sie ist die Auserwählte. Sie kommt richtig gut an beim König. Alles scheint erstmal in bester Ordnung, wenn da nicht Haman wäre, der Kanzler des Königs. Der hat so eine Begegnung, also der möchte eigentlich der eigentliche König sein, und irgendwann überlegt er sich, eigentlich müssten alle vor mir niederknien, sie müssen es vom König, aber vor mir müssen sie es aus. Dieser Mordechai, also der Adoptivvater von Esther, sagt, nö, mache ich nicht, ich knie nicht nieder, denn es gibt ja nur einen Gott. Ich kann das nicht. Und dieser Stolz ist verletzt, und das weckt in diesem Haman nochmal, der war sowieso nicht so für die Juden, aber jetzt dreht bei ihm sich alles durch und er sagt, die müssen vernichtet werden. Und er, wir sehen den da oben nochmal, er geht zum König und sagt, du, wir haben da so ein ganz schlimmes Volk bei uns, die müssten wir eigentlich mal um die Ecke bringen. Wir müssen sie komplett ausrotten. Und ist das okay? Und der König sagt, oh, wenn du das sagst, okay. Also weg mit dem jüdischen Volk. Und dann wird es wirklich pervers. Haman wirft ein Los über den Tag, an dem dieser Genozid, diese komplette Vernichtung dieses jüdischen Volkes passieren soll. Das heißt Pur, ein Los ist ein Pur. Juden feiern das Purimfest, daran angelehnt, weil die Geschichte zum Glück nicht so schlecht ausgeht, wie sie im Moment jetzt gerade noch sich gestaltet. Haman ist total glücklich. Er kann seine Rache gegenüber all diesen Juden leben und er ist so auf dem aufsteigenden Ast. Esther aber auch, und irgendwann bekommt Esther das zu hören, Mordechai bekommt das zu hören, was dort geplant ist mit dem Juden, und Mordechai geht zu Esther und sagt, du, ich ahne, dass du vielleicht deine Haut hier retten willst, weil du bist ja nicht als Jüdin bekannt, aber kannst du nicht irgendwas tun? Und Esther wird von ihm vollkommen unterschätzt. Ist ja oft so, bei eher so introvertierten, ruhigeren Leuten. Dann denkt er noch, ach, das ist so dieses kleine Mädchen. Er sieht nicht die Größe. Er sieht nicht, was in Esther ist. Esther ist gar nicht daran interessiert, ihre eigene Haut irgendwie zu retten, sondern auch wenn sie isoliert ist von ihrem Volk, nicht mehr feiern kann, keine Gemeinschaft mehr mit ihrem Volk haben kann, schlägt ihr Herz dafür. Und sie sagt, pass auf, Mordechai, 3 Tage lang beten, fasten. Und in diesen 3 Tagen wächst in ihr, sie ringt mit Gott, das wäre das nächste Bild hier, sie ringt 3 Tage lang mit Gott und irgendwie kommt dieser schüchternen jungen Frau irgendwie mehr Mut, irgendwie mehr Zuversicht und sie sagt am Ende, es ist egal, ich werde jetzt zum König gehen, normal darfst du nicht zum König einfach gehen, sondern dann wirst du gleich enthauptet, wenn du kommst zum König, man wird nur gerufen. Und sie würde jetzt zum König gehen, es riskieren mit ihrem Anliegen. Und wenn er schlecht gelaunt ist, dann war es das für sie. Und deswegen gibt es diesen Satz in Esther Kapitel 4, Vers 16. Komme ich um, dann komme ich um. Werde ich leben, so werden wir leben. Also sie ist am Tiefpunkt angekommen und erkennt das auch und sagt, gut, das ist die letzte Chance und ich gehe sie, ich riskiere es. Ich gehe zum König, sie brezelt sich auf und das hat auch irgendwie eine Wirkung. Sie kommt an bei ihrem König, er lässt sie gewähren, er sagt, du bist so schön, was hast du für einen Wunsch? Und statt jetzt zu sagen, befrei oder nimm das doch mal zurück, was du mit meinem Volk hast, ich bin nämlich auch eine Jüdin, sagt sie, ach, ich würde dich gern einladen. Ich würde dich gern einladen und Haman noch dazu, deinen Kanzler. Oh, König ist begeistert, freut sich, nächsten Tag die Einladung. Und Haman ist noch begeisterter, er gehört jetzt zu den Top 3 in diesem Land, das ist ganz klar. Erzählt es allen, er ist eingeladen, nur König, Königin und er. Und dann kommt diese Situation, sie sitzen zusammen, auf dem nächsten Bild sehen wir es, sie sitzen zusammen und hier kommt noch, das ist das Bild, wo sie um den König bittet. Diesen Wunsch und dann kommt das nächste Bild, wo sie dann eingeladen sind, sie sitzen zusammen und dann alle denken so, naja, so dieses kleine Mädel, schön, aber dumm und kleines Heimchen und sowieso nicht emanzipiert und so, die kriegt das doch gar nicht mit und dann sagt sie auf einmal, ja, ich habe einen Wunsch und wäre schön, ich finde es nicht gut, dass die Juden umgebracht werden, ich bin nämlich selbst Jüdin und der König sagt, hey, wieso das? Das ist so eine blöde Idee eigentlich. Okay, ich habe es als Gesetz, boah, gut. Und er ist völlig durcheinander und merkt, das ist nicht richtig, was er dort eigentlich entschieden hat. Und er geht auf den Balkon, um erstmal frische Luft zu schnappen. Haman merkt, das ist möglicherweise das Verderben für ihn. Und er schmeißt sich auf den Boden, schmeißt sich vor die Füße von dieser Königin und bittet um Gnade. In diesem Moment kommt der König rein. Und denkt so, wow, jetzt geht er noch an meine Frau hier ran und gräbt sie noch an, will sie vergewaltigen oder sonst was. Und sagt er, jetzt ist Schluss. Gut. Und Haman wird abserviert und Haman findet sein Ende an der Stelle. Und der König am Ende kann das Gesetz zwar nicht zurücknehmen, denn das geht nicht, aber er sagt, Juden dürfen sich wehren und sie sind nicht vogelfrei sozusagen, sondern wer das tut, der muss mit Gegenwehr rechnen, erlaubt das und dadurch wird das jüdische Volk am Ende gerettet. Soweit die Geschichte von Esther einmal kurz zusammengefasst. Juden feiern diesen Tag als Tag der Rettung. Es war total dunkel, es sah so aus, als ob es das Ende war und dann gerade da am tiefsten Punkt kommt Rettung durch eine schüchterne junge Frau. Mathilda, ich sag mal danke, dass du diese Geschichte uns hier mitgebracht hast, weil, das ist mein erster Punkt, diese Geschichte erweitert unsere Vorstellung davon, wie Gott Menschen führt. Wir haben vielleicht so Mose vor Augen, brennender Dornbusch oder Samuel, ne? Der hört richtig eine Stimme, Gott ruft ihn und will was mit ihm machen. Bei Esther ist das anders. Sie ist eine introvertierte Frau und Gott redet fast introvertiert mit ihr. Er führt sie, überhaupt nicht expressiv, überhaupt nicht laut, sondern durch scheinbare Zufälle. Türen, die aufgehen, Dinge, die sich so ergeben und wo Esther hineingeht. Ganz leise bringt Gott sie an eine Position, die wichtig ist Und Esther hat das nicht gewählt und Esther hat das auch nicht gewollt. Ihr persönliches Konzept geht nicht auf, aber Gott geht trotzdem seine Wege mit ihr. Und sie sieht nicht die Tragweite dessen, was dort passiert. Es gibt das eine, es gibt aber auch das andere. Ich muss noch so denken, meine ersten unbeholfenen Schritte in eine Kirchengemeinde als junger, pickeliger Teenager, ich habe mich so unsicher gefühlt. Das war so eine fremde Welt. Und irgendwann hatte ich schon gedacht, mach so ein paar Jugendabende, ich glaube, ich komme hier nicht rein. Dann war da so eine Mitarbeiterin, die war ein bisschen älter als ich und die hat gesagt, ja, komm, hilfst du mit abwaschen? Ja, mache ich. Und hat sie gefragt, was machst du denn so, was hast du für Hobbys und wer bist du denn? Und wir haben so beim Abwaschen geredet. Dann habe ich gedacht, ah ja, die hat sich ja echt für mich interessiert. Nächste Woche wieder Jugendgruppe, ich gehe hin und sie sagt, hey Lutz! Also, dass sie erstmal meinen Namen wusste, ich gedacht, das ist ja unglaublich. Wie war die letzte Woche und wie ist das gelaufen, was machen deine Hobbys und so weiter? Sie wusste das alles noch. Das war für mich ein heiliger Moment. Für sie war das, glaube ich, einfach nur so eine Art Jugendstunde, die da irgendwie war. Ich glaube, die hat nichts Besonderes dabei gefühlt. Für mich war das entscheidend. Ich hatte das Gefühl, Gott sieht mich, Gott kennt mich mit Namen. Und sie hat einfach nur so ein bisschen ihre Hirtengabe für Gott eingesetzt. Das war nicht Spektakel, aber doch entscheidend, wichtig. Vielleicht hat Gott seine Gedanken dabei, warum etwas mit dir passiert. Vielleicht spannt Gott neben, in und durch dein Leben wichtige Fäden, die du erstmal nur schwer erkennen kannst. Vielleicht fragt er dich nicht mal. Mathilda, jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt. Auch dafür danke wieder für diesen Punkt, nämlich weil unsere Vorstellung davon, wie Gott wirkt, in dieser Geschichte erweitert wird. Wie bewahrt Gott sein Volk in dieser Geschichte? Es fängt an mit Esthers Schönheit und Anmut und wir haben da erstmal noch keine Idee von. Und dann, wie wirkt Gott eigentlich in einer verkorksten Situation? Kaum ein Eheberater würde sagen, ach, so unterschiedliche Religionen und eine Ehe, das passt gut. Weder heute noch, weder so im christlichen noch in irgendeinem anderen religiösen Bereich. Verschiedene Religionen, das ist eine schwere Herausforderung für eine Ehe, für eine Beziehung. Aber Esther befindet sich dann auf einmal in so einer Situation. Sie kann nicht mal ganz sagen, wer sie ist. Also sie muss im Grunde lügen. Und irgendwie ist sie nicht so mutig, das zu sagen, was sie ist, erstmal eine lange Zeit. Menschenfurcht ist etwas, was sie prägt. Und in all diesem Ganzen, was wir so als negativ eigentlich doch finden würden und wo wir sagen würden, das muss erstmal überwunden werden, bis Gott anfängt zu wirken, in all diesem bereitet Gott seinen Weg der Rettung seines Volkes vor. Trotz der problematischen Mischehe, trotz der ungleichen Beziehung zwischen dem König und ihr, ist Gott mit seinem Plan am Werk. Trotz ihrer Menschenfurcht sieht er mehr in ihr und braucht sie für eine ganz entscheidende Wendung. Wie ist dein Bild davon, wie ein Mensch sein muss, dass Gott ihn gebraucht? Denken wir an den barmherzigen Samariter. Keiner hat erwartet, er würde helfen. Denken wir an Jesus am Kreuz, kriminell, verflucht, am Kreuz hängender Verlierer. Keiner hat gedacht, das könnte irgendeine Auswirkung haben. Denken wir an eine Kieler Christin, die sich oft wünscht, mutig wie jemand anderes zu sein, bis Gott einen gebrauchen kann. Ein Kieler Christ, der glaubt, wenn er erstmal am richtigen Platz ist und seine Berufung gefunden hat, dann wird Gott anfangen, ihn zu gebrauchen. Esther erzählt etwas anderes. Gott ist immer in der Lage, dich zu gebrauchen, auch wenn es ein verkorkster, komischer oder irgendwie nicht idealer Zustand, in dem dein Leben sich gerade befindet ist. Mathilde, ein dritter Punkt. Danke für diese Geschichte. Die Geschichte macht nämlich Hoffnung, dass vor Gott weder Frau noch Mann besser oder schlechter sind. Der König verstößt ja seine Königin und wir sehen hier eigentlich zweimal Emanzipation, so erste Schritte zur Emanzipation. Vasti, die macht es kämpferisch. Die sagt nein und sie wird zur Märtyrerin darin für die Sache der Frau, für die Gleichberechtigung. Aber sie tut es. Sie hat diesen Mut aufzustehen und zu sagen, hier ist eine Grenze, das mache ich nicht mit. Und ich weiß nicht, manchmal denken ja Leute, weil die im Alten Testament patriarchalische Geschichten sind, hat Gott sich das überlegt, dass der Mann über die Frau herrschen soll. Aber hier in dieser Geschichte wird ja ganz klar deutlich, das ist nicht Gottes Idee, das ist noch Teil des Sündenfalls. Gott hat eine andere Zukunft, wo Paulus am Ende sagt, da ist weder Mann noch Frau, da ist eine gleiche Ebene. Und das deutet sich hier an, Esther kämpft auch dafür, auf eine andere Art und Weise wie Vashti. Vashti ist expressiv und die geht raus. Esther, auf ihre Art und Weise geduldig, wartet sie auf den Moment, wo es gilt, die Stirn zu bieten. Sie dreht damit am Rad der Geschichte. Und alle haben gedacht, sie kommt unter die Räder. Aber stattdessen dreht sie am Rad der Geschichte. Sie wartet, bis der richtige Moment da ist und wächst darin über sich hinaus. Kleine Frage am Rande oder kleiner Wunsch von mir mal so als Pastor am Rande. In anderthalb Jahren ist Wahl wieder bei uns für den Kirchengemeinderat. In unserer Gemeinde hat sich das irgendwie leider so ergeben, dass das vor allen Dingen Männer sind, die dort im Kirchengemeinderat sind. Und ich persönlich wünsche mir, dass Frauen mutiger noch sind oder irgendwie vielleicht das noch ernster nehmen. Wir brauchen das. Wir brauchen Frauen in der Leitung der Gemeinde. Und es wäre schön, wenn das bei der nächsten Wahl auch noch so deutlich wird, dass wir vielleicht noch mehr so das kompakter zusammen haben. Vierter Punkt, danke Mathilda. Die Geschichte ist gut, denn sie sagt, verlorenes Gottvertrauen kann auch wiedergefunden werden. In diesem Buch kommt Gott eigentlich namentlich erwähnt überhaupt nicht vor. Aufmerksame Leserinnen nehmen aber wahr, dass er doch da ist, auch wenn er auf den ersten Blick nicht da ist. Diese Geschichte ist für diese Zeit, wo du denkst, Gott ist nicht da. Gottes Name spricht dich gar nicht an, er ist irgendwie nicht mehr auf der Bildfläche, er ist so weit weg. Zeit, in der das Gefühl ist, das Dunkle gewinnt. Es ist nicht so schwer, in solche Zeiten zu geraten. Hochwasserkatastrophen. Für viele Menschen jetzt in diesem Moment, wo ist Gott? So weit weg, so dunkel. Corona, Isolation und du denkst, Gott ist ewig weit weg und schwer zu erreichen. Krankheit, Gefühl nicht mehr zu können. Die Geschichte von Esther sagt, das passiert immer wieder im Volk von Gott, aber verliert nicht die Hoffnung. Gott hat seine Geschichte, seine Leute nicht aus dem Blick verloren, auch wenn es für die Leute so aussieht. In Esther ist Gott dabei, neues Leben, neue Hoffnung zu geben. Wenn wir an unseren Altar denken, meine Lieblingsfigur, das ist in der zweiten Säule sozusagen diese drei Nornen, diese drei germanischen Frauen, die diesen Lebensfaden so in der Hand haben. Das ist eigentlich im Germanischen die hoffnungsloseste Aussage überhaupt. Wir haben das auf dem Friedhof bei uns, auf dem Eichhoff-Friedhof hatte ich meine Beerdigung und da sind diese drei Nornen so abgebildet. Sie schneiden irgendwann gnadenlos das Schicksal, den Schicksalsfaden des Lebens ab und sie sind völlig gefühlskalt. Es ist für mich, ich hätte weinen können bei dieser Beerdigung, weil ich gedacht habe, das ist so hoffnungslos. Vlad bringt die Pointe. Er schnitzt hier diese drei Nornen und die von hier aus gesehen rechte Frau guckt zu dem Fischer neben sich. Sie ist überhaupt nicht gefühlskalt. Sie guckt zu ihm rüber und macht so ein Zeichen, so ein V. Sie guckt ihn an und sagt, und das, ich habe mir das mal erklären lassen, das bedeutet genau diese Geschichte, zum Beispiel des jüdischen Volkes. Es fängt erst richtig gut an, aber dann geht es in die Tiefe und du denkst, es ist das Ende. Der Tod ist da und es kommt nichts mehr. Gott ist weg. Aber dann geht es wieder nach oben und Leben ist doch da. Es ist genau diese Geschichte, die in Esther sich so widerspiegelt. Es ist die Geschichte von Jesus. Es ist, dass da, wo es am dunkelsten ist, neues Leben aufbricht. Und die Nonne, man hat so das Gefühl, sie macht so einmal zu dem Fischer, zu mir, zu dir und sagt, hey, denk dran. Nicht, ich schneide hier den Lebensfaden ab, sondern das Leben ist in Gottes Hand. Und auch wenn es tief ist, es gibt wieder Licht nach oben. Und der letzte Punkt, danke Mathilda, dass du diese Geschichte hier eingebracht hast. Gott steht zu seinem Volk und wir sollten es auch. Martin Luther, Mathilda, muss man mal sagen, da bist du ein bisschen weiter als der gute Martin, der fand die nicht so gut, die Geschichte. Der hat auch eigentlich nicht verstanden, was soll die da überhaupt in der Bibel. Wenn es nach ihm gegangen wäre, weg damit. Da bist du weiter, Mathilda. Martin Luther hat ja viele wirklich geniale Erkenntnisse gehabt, viele Erleuchtungen. Im Punkto dem jüdischen Volk gegenüber, je älter er geworden ist, umso reformationsbedürftiger ist der gute Martin selber gewesen da an der Stelle. Fand das nicht gut, dass die so Jesus nicht erkennt und hat gedacht, jetzt muss man auch mal, darf man auch mal ein bisschen Gewalt anwenden, damit sie es tun. Da ist Martin Luther leider echt in die Irre gegangen. Und dieses Buch sagt uns, Gottes Volk ist wichtig. Gottes Volk liegt ihm am Herzen und sämtlicher Antisemitismus, sämtliches, was jetzt auch doch wieder neu aufkommt, sagt uns diese Geschichte, nein, Gott vergisst sein Volk nicht, auch wenn es dunkel aussieht. Aber er steht immer zu seinem Volk und die Geschichte sagt mir, ich sollte das auch tun. Amen.